BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo und willkommen beim Power BI or Die Podcast. Heute für mich eine Folge mit jemandem, den ich ja schon sehr gut kenne über die Zeit. Und ja, wenn wir alle so das Ganze hören, also diejenigen, die uns zuhören, haben ja eine gewisse Leidenschaft für Daten. Und dann gibt es auch Leute, die haben dann die Leidenschaft für die Themen dahinter und tatsächlich DevOps-Fans. Und auch da gibt es eine Szene. Und heute werden wir mehr von Code, von Entwicklung hören. Willkommen, Matthias Tierbach.
Hallo, freut mich. Und ja, wir kennen uns durchaus schon länger und es ist immer wieder eine Freude, miteinander im Podcast zu reden.
Ja, jetzt haben wir es auch mal so in den Podcast geschafft, auf die Tonspur. Denn das ganze Thema Entwicklungsorganisation, das, was du so CI/CD auch nennst oder allgemein unter Profis so genannt wird, das wird ja bei Power BI immer wichtiger in letzter Zeit. Und deshalb ist es jetzt Zeit, das Ganze mal so ein bisschen aus dem Keller zu holen und nach vorne ans Business zu bringen. Mhm. Und ja, da werde ich dich heute ein bisschen ausfragen. Was bedeutet denn eigentlich CI/CD, wenn du so...
Also, das heißt Continuous Integration, Continuous Deployment und ist was sehr Technisches, was sozusagen aus der DevOps-Entwicklung oder der DevOps-Bewegung entsprungen ist als technische Umsetzung. CI, Continuous Integration, spielt darauf ab, dass man ganz kurze Entwicklungszyklen hat und dadurch auch sehr schnelle und kurze Feedback-Loops. Was heißt das? Es geht, also das extreme Anti-Beispiel dazu wäre, dass man seine Entwickler wochenlang oder monatelang an ihrem PC sitzen hat und die dann irgendwie isoliert an bestimmten Sachen arbeiten und dann nach ganz langer Zeit erst dazu kommen, mit anderen Teams zusammenzusitzen und ihre jeweiligen Änderungen gemeinsam auszuprobieren. In der Regel bei komplexeren Projekten hat man natürlich Subsysteme und viele Teams, die an verschiedenen Teilen einer Software oder eines Datensystems arbeiten. Und traditionellerweise, wenn Teams halt sehr isoliert gearbeitet haben und halt lange Zeit nicht sich drum gekümmert haben, wie ihre jeweiligen Änderungen jetzt im großen Kontext der kompletten Lösung aussieht, dann gibt's da natürlich Probleme, wenn man denn an dem Punkt ist, wo alles sozusagen integriert werden soll. Ne? Und Continuous Integration will eben als technische Lösung und auch als Prozess dem entgegensetzen und sagen, wir führen ein System ein, wo wir explizit in ganz kleinen Batches oder ganz kleinen Zyklen arbeiten und so häufig wie möglich versuchen, alle diese isolierten Änderungen zusammenzubringen. Das läuft dann in der Regel über Source Control ab. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass mögliche Probleme oder mögliche Schwierigkeiten früh auftauchen und nicht erst sozusagen, wenn es schon viel zu spät ist. Und Continuous Deployment ist dann auch eine Mischung aus Technik und Prozess, wo es darum geht, all die technischen Schritte durchzuspielen, praktisch durchzuspielen, die eine Software oder eine andere technische Lösung sozusagen in die Produktion bringen. Und das mag ein bisschen trivial klingen, aber in der Praxis ist es eben so, dass eine Software, die irgendwie entwickelt wurde oder ein Report, der entwickelt wurde oder ein semantisches Modell, um die sozusagen von einem Entwicklerrechner richtig in die Produktion zu bringen, da sind durchaus jede Menge Sachen notwendig, was zum Beispiel Kompilierung angeht oder Versionierung oder Datenladen oder wo es darum geht, bestimmte Bedingungen wie zum Beispiel Datenverbindungen sicherzustellen. Also das heißt sozusagen Deployment ist in der Regel keine triviale Sache und man hat ein Riesenvorteil davon, wenn man solche Prozesse, die unter Umständen Probleme erzeugen können, so häufig wie möglich durchspielt. Statt immer auf den großen Big Bang zu warten, irgendwie alle 6 Monate einmal, wo dann alles drauf ankommt, dass es läuft, aber dadurch, dass man das nie praktisch durchgespielt hat, dann die großen Überraschungen auftauchen. Also das ist dann sozusagen die Kehrseite der Medaille. Zum einen Continuous Integration. Wir haben einen Prozess, der dazu beiträgt, dass man kleine Bestandteile eines großen Systems so häufig wie möglich integriert und guckt, dass das System als Ganzes auch funktioniert. Und Continuous Deployment, wann immer es eine auch nur kleinste Änderung gab, wird das direkt durchgespielt, zumindest in einer Staging-Entwicklungsumgebung oder so, um eben sicherzustellen, dass am Ende, wenn es darum geht, richtig in Produktion zu gehen, keine bösen Überraschungen auftauchen.
Ja, das war jetzt so wahrscheinlich der längste Monolog jetzt bisher bei mir im Podcast. Ich habe es aber trotzdem natürlich laufen lassen, um das zu erklären, und wer jetzt zwischendurch gedacht hat, okay, das ist jetzt aber sehr, sehr technisch, sehr entwicklernah. Also wenn wir uns jetzt überlegen, ja, Änderungen passieren ja ständig und überall. Und wer das mal kennt, ich habe mal schnell irgendwas in Excel gerade gezogen und kann das dann aber nicht mehr nachvollziehen. Und dann ist der ganze Forecast, kann dann neu erstellt werden. Das ist vielleicht etwas, was ja sofort bildlich plakativ ist. Und Power BI hat sich ja aus Excel entwickelt, und es hat aber diese Leichtigkeit irgendwie lange mit sich rumgeschleppt. Sozusagen, wir können ja schnell mal was ändern, wir können das schnell mal drüber veröffentlichen, und dann, ja, alter Stand, haben wir nicht mehr, haben wir bestenfalls im SharePoint. Und jetzt kommt das ja erst so langsam, dass Power BI eben solche Fähigkeiten, quasi auch einzelne Änderungen nachvollziehbar zu machen, dann tatsächlich auch, ja, lebt oder die Funktionen dafür da hat. Denn im Grunde, was du ja gesagt hast, Continuous Deployment, das passierte ja schon vorher. Pass mal schnell kurz mal einen Report an, ja. Ich brauche da mal noch eine Seite mit einer Tabelle. Ich muss da mal kurz einen Filter ergänzen. Sachen, die eigentlich täglich passieren, aber halt eben nicht täglich nachvollziehbar sind. Und sobald ein Report dann doch nicht mehr funktioniert, dann, ja, war der Spaß groß, nach dem Fehler zu suchen. Ja, wie kamst du denn? Warst du erst eigentlich DevOps-Entwickler und dann Power BIler, oder warst du erst Power BIler und dann DevOps-Entwickler?
Gute Frage. Und ich habe da auch sehr viele sozusagen Vorteile durch meine ganz persönliche Entwicklung, weil ich ein richtig klassischer Softwareentwickler war, bevor ich in die Power BI-Welt gekommen bin. Und hatte schon viele, viele Jahre an professioneller Erfahrung, was Softwareentwicklung angeht, insbesondere im Microsoft.NET-Bereich und mit C#. Und dort habe ich zu einem sehr, sehr interessanten Zeitpunkt DevOps kennengelernt. Und zwar DevOps als Bewegung und als, sagen wir mal, Philosophie in gewisser Hinsicht, gab es da auch nicht immer schon, sondern hat sich eben in der Softwarewelt auch erst so langsam entwickelt. Und insbesondere im .NET und im Microsoft-Bereich hat das deutlich länger gedauert als in anderen Umgebungen. Bei mir war es interessanterweise so, dass ich richtig professionell angefangen habe, im .NET-Bereich zu arbeiten, als das Thema gerade so ankam. Und als man immer mehr von DevOps hörte, aber die Leute, die das richtig konnten und richtig gemacht haben, die waren in der Minderheit. Und ich hatte eben damals schon ein richtig großes Interesse dran entwickelt, weil die ganzen Probleme, die DevOps anspricht und die ich vorhin schon ein bisschen illustriert habe, die existieren natürlich. Egal mit welcher Sprache man entwickelt, egal ob man auf PC oder Mac oder Linux arbeitet, die Probleme sind ja echt, ne? Und da habe ich insofern die Entwicklung, wo man zum einen ein Problem erkennt, was das Lifecycle-Management von bestimmten Projekten angeht, wo man dann sieht, da gibt's schon eine Lösung in einem anderen Bereich, und wo es dann darum geht, wie können wir das jetzt in unsere Domäne reinbringen? Das habe ich jetzt zweimal schon erlebt. Einmal im .NET-Bereich und jetzt zum zweiten Mal in Power BI. Und das ist besonders spannend, das jetzt alles nochmal zu sehen, Und insofern habe ich mir sozusagen als Mission gegeben, da im Power BI-Bereich auch aktiv mitzuhelfen, weil ich es eben alles schon mal sozusagen in einer anderen Umgebung gesehen habe. Und das ist ein Lernprozess, was zum einen die Technologie angeht, aber insbesondere auch die Anwender und die Teams und die Organisationen, die halt Power BI verwenden. Aber es ist eben auch ein technischer Prozess, wo Tools und Möglichkeiten erstmal vorhanden sein müssen, damit man DevOps und CI/CD richtig machen kann.
Ja, und ich glaube, der Kulturschock, der muss ja sehr groß gewesen sein, als du dann plötzlich bei Power BI warst. Und wir reden ja auch gleich darüber, was alles heute und vor allem in diesem Jahr noch möglich ist oder sein wird. Aber jetzt vor, sagen wir mal, 12 Monaten und länger, war ja wirklich recht wenig möglich. Also da war zumindest mit offiziellen Mitteln. Da kennst du ja selber aus Projekten, da war ich schon zufrieden, wenn die letzte Version irgendwie auf dem SharePoint versioniert wird. Und im allerbesten Fall hat noch jemand dann irgendwie das AML-Toolkit gehabt, um dann vielleicht das Veröffentlichte zu vergleichen mit dem Lokalen, wenn es einen Fehler gab. Und mehr war da jetzt so mit Bordmitteln oft auch einfach nicht machbar. Mhm. Wie, du hast ja sowas dann vorgefunden. Denn du wirst ja jetzt nicht letztes Jahr erst mit Power BI begonnen haben. Wie war das denn so? Also was bist du zuerst angegangen? Was war so das Kernproblem und was waren da deine Lösungen?
Also ich bin sozusagen mehr oder weniger durch Zufall gegen 2016 in Power BI gelandet. Jeder, der so ein bisschen Geschichte kennt, weiß, dass Power BI 2015 zum ersten Mal publik wurde. Also es war damals noch ein Baby, war noch ganz, ganz neu. Und wie du schon richtig sagst, da war durchaus ein Kulturschock da, weil ich hatte gerade 10 Jahre oder so damit verbracht, die Teams, in denen ich gearbeitet hatte, die mit Softwareentwicklung beschäftigt waren, auf den Stand zu bringen, wo DevOps-Techniken etabliert wurden, sowohl kulturell als auch technisch. Und 2016 Power BI, da war nichts. Niemand hat überhaupt das als Thema gesehen und auch was technische Möglichkeiten anging, war gar nichts da. Ne? Wir hatten halt damals PBIX-Dateien und das war alles. Ne? Und konnte man definitiv nicht einfach einen Vergleich anstellen zwischen zwei Dateien. Da konnte man auch nicht Source-Control-Systeme verwenden, so wie man das irgendwie im Softwarebereich zum Beispiel kennt. Und war schon durchaus ein Schock, aber ich habe das für mich persönlich damals als Ansporn gesehen und habe dann eben angefangen, sozusagen auf unoffizielle Weise ein System zu entwickeln, speziell für Power BI, was mir eben genau diese Möglichkeiten gegeben hat. Und daraus ist am Ende des Tages PBI Tools geworden, was heute noch existiert als Open Source System. Und das hatte explizit und insbesondere erstmal den Anspruch, dass eine PBIX-Datei in Source Code umgewandelt wurde, also sozusagen lesbar gemacht wurde, so dass man eben zum einen das mit einem Source Control System verwalten kann und zum anderen, dass man aber auch sehen kann, was hat sich denn jetzt verändert. Ne? Also das war das erste wichtige Ziel.
Also kurz gesagt, das waren so Möglichkeiten, also wer vielleicht schon mal rumgespielt hat, eine Excel oder Word irgendwie als ZIP umbenannt und dann entpackt, da sieht man ja auch so einzelne Dateien und irgendwo ist der Code drin. Genau das hast du halt mit den Power BI Dateien gemacht, damit das Ganze so ein bisschen strukturiert als Code lesbar und vergleichbar wurde. War damals noch inoffiziell und Power BI Tools verlinken wir in den Shownotes natürlich. Ein Open-Source-Projekt, was immer noch nicht so bekannt ist, wie es das verdient hätte, weil inzwischen auch vieles supported ist, aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Deswegen, ich habe dich ja so ein bisschen unterbrochen, deswegen lasse ich dich mal deine Reise hier weitererzählen.
Ja, ja, kein Problem. Und genau, um mal ein Beispiel zu geben, ne? Also als Power BI-Report-Entwickler, mal ein ganz primitives Beispiel genommen, ich füge eine neue Textdatei, eine neue Textbox auf eine Seite. oder ich ändere den Text in der Textbox. Ne? Was ich jetzt möchte, sozusagen als DevOps-Person, ich möchte dann einfach dazu in der Lage sein, zu sehen, dass zwischen dieser Version und der anderen Version der Text geändert wurde. Ne? Und wenn ich das dann sehen kann, dann kann ich auch über andere Prozesse nachdenken. Continuous Integration, Continuous Deployment. Ne? Aber halt diese Möglichkeit, überhaupt erstmal die binären Power BI-Dateien in Code zu übersetzen, war extrem fundamental. Ne? Also ohne diese Möglichkeit kann man im Prinzip nichts anderes machen, was DevOps angeht. Und um jetzt noch den anderen Gedanken zu Ende zu bringen, was PPI-Tools angeht, die zweite Geschichte, die ich dann sozusagen als Open-Source-Lösung gebaut habe, war eine Möglichkeit, wie man Deployments automatisieren kann. Ne? Also aufbauend auf der Möglichkeit, Power BI-Projekte als Source-Code zu sehen und zu verwalten, kam dann eben noch die zweite Geschichte dazu, wo es darum ging, Deployments zu standardisieren und die sozusagen auch als Code zu verwalten, so dass man im Prinzip die Continuous Deployment Geschichte, mit der wir angefangen hatten, auch für Power BI umsetzen kann. Und um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, tut mir leid, das war wahrscheinlich deine nächste Frage, aber wir sind jetzt in der Power BI Welt auch an dem Punkt angekommen, wo viele dieser Möglichkeiten tatsächlich offiziell existieren.
Genau, da wollte ich sowieso dazu kommen. Quasi, das war die Vergangenheit. Und wer mal überlegt, ja, in dem Datenbereich, da war einfach dieses Thema Versionierung gar nicht so drin. Und wer jetzt glaubt irgendwie, ja, das ist doch viel zu bürokratisch, ist doch gar nicht agil und so mit Prozessen, mit irgendwas. Nein, also es sichert ja gerade Agilität, indem wir so einzelne kleine Änderungen nachvollziehen können. Denn wer sagt, brauchen wir nicht, der lügt einfach, weil alle haben irgendwelche 10-mal umbenannten Excel-Dateien in diversesten Versionen und vergleichen sie dann. Und das ist auch nichts anderes, nur halt schlecht gemacht. Und gut gemacht ist das eben tatsächlich mit DevOps-Prozessen und dass die jetzt auch gar nicht so erschlagen sind oder dass wir da komplett alles umbauen müssen. Das ist ja relativ einfach inzwischen in Power BI, also sogar mit supporteten Mitteln. Und du hast ja auch sehr stark auch mitgewirkt an der Entwicklung dessen mit Microsoft zusammen. Und ja, da würde ich mal so ein bisschen fragen, ja, wie ist es denn heute? Was für Mittel haben wir? Warum sollten es die Leute unbedingt nutzen?
Ja, also ich habe ja vorhin schon ganz bewusst gesagt, dass die Fähigkeit, ein Power BI-Projekt als Source Code anzusehen, ganz fundamental ist. Ne? Deswegen musste ich auch für PBR-Tools damit beginnen. Und genau das hat eben Microsoft jetzt geliefert. Seit einem Jahr ungefähr gibt es einen Nachfolger für PBIX, und zwar das PBIP-Format, das Power BI-Project-Format. Und das ist eben genau das, was wir brauchen. Und zwar keine einzelne binäre Datei mehr, sondern eine Aufsplittung von Power BI-Projekten in mehrere kleine Dateien, die alle lesbar sind. Also lesbar im Sinne, dass ich die aufmachen kann mit einem Texteditor und ich kann durchaus lesen, was da drin steht und kann dann eben auch Veränderungen nachverfolgen. Also das, was ich sozusagen vor einigen Jahren noch als Hack in PBI-Tools machen musste, gibt jetzt eben ganz offiziell von Microsoft. Mittlerweile ist es immer noch im Public Preview, aber es ist durchaus schon sehr gut etabliert und auch sehr stabil. Und das heißt, jetzt haben alle Benutzer von Power BI eben die Möglichkeit, zumindest auf so einer fundamentalen Fähigkeit aufzubauen. Und zum Zweiten, insbesondere mit Fabric, gibt es eben jetzt auch jede Menge APIs, also sozusagen Interfaces, mit denen Skripte und Software interagieren kann, um Deployments zu automatisieren. Ne? Also Und zum Dritten gibt es auch eine direkte Integration zwischen Power BI und Fabric Workspaces und einem CI-Server. Momentan wird nur Azure DevOps unterstützt. Das ist sozusagen der primäre CI-Server von Microsoft. Aber in den nächsten Monaten soll definitiv auch Support für GitHub dazukommen. Und insofern werden in Kürze dann die beiden größten und etabliertesten CI-Systeme abgedeckt. Und mit den drei Möglichkeiten kombiniert sind wir in der richtig schönen ausgestattet, wenn es um DevOps mit Power BI geht. Wir kriegen das natürlich nicht einfach so kostenlos geliefert. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, DevOps ist eine Philosophie, DevOps ist eine Kultur. Bei DevOps geht es um Prozesse. Ne? Also wir haben, was ich jetzt beschrieben habe, sind technische Möglichkeiten. Was nach wie vor immer noch sehr notwendig ist, ist Lernen. Die Etablierung von Prozessen ist die Kombination von diesen technischen Möglichkeiten in was auch wirklich praktisch nutzbar ist. Ne? Und da ist natürlich jedes Team und jede Firma und jeder Anwender irgendwie selbst gefragt, weil sowas sind organisatorische Notwendigkeiten. Ne? Da muss man erstmal verstehen, wir haben jetzt hier einen Bedarf, und dann entsprechend auch rumschauen, was man denn praktisch umsetzen kann.
Genau, aber wenn ich mir das so vorstelle, das ist ja auch gar nicht so schwer, inzwischen damit zu starten. Denn wie gesagt, jede Power BI-Datei, das könnte jetzt hier der Power BI Desktop hat, das einfach mal als Code speichern, ist inzwischen auch gar nicht so unleserlich. Danke an dich da nochmal. Du hast da sehr viel zu dieser Standardisierung auch beigetragen. Da lassen sich auch DAX und M-Code einfach so mit Copy-Paste auch ändern. Und das ist alles supported, das ist kein Hack mehr. Und wer jetzt sagt, ich will aber gar nichts mit Code machen, ich will eigentlich nur entwickeln wie bisher, da gibt es ja eben diese Workspace-Integration mit Git. Ja, momentan eben nur DevOps. Gut zu wissen, GitHub kommt demnächst. Ja, und da könnten auch schon Self-Service-Anwender, die im Web arbeiten, das Ganze einfach nur wie normal jetzt ändern und das würde dann quasi synchronisiert werden nach Git. Das ist ja quasi ein Versionierungsprogramm und dann auch verglichen werden mit alten Versionen. Und zunehmend dank Fabric gibt es ja auch immer mehr Objekte, die leben sowieso nur im Service. Also da ist sowieso keine Option, irgendwie eine SharePoint-Kopie irgendwo zu haben. Das geht dann auch gar nicht mehr. Und spätestens dann wird es halt wirklich auch irgendwie wichtig, das auch mal so einzufangen. Momentan eben nur bei Premium und Fabric Workspaces, also bei Pro, gibt es keine Git-Integration. Das heißt, wer jetzt gerade zuhört, einfach hoffen, dass Microsoft das irgendwann öffnet. Wäre nicht das erste Mal, aber momentan eben für Premium oder Fabric. Aber Fabric ist ja auch viel zugänglicher. Und da gäbe es dann wirklich die Möglichkeit, das zu synchronisieren, abzugleichen und dann aber auch aus Git heraus dann Entwickler-Reports zu deployen. Das geht beidseitig und das geht auch ziemlich automatisiert. Also wer nicht möchte, muss auch keinen Code sehen. Aber es ist schon super, wirklich diesen Vergleich zu haben. Ja, dann würde ich jetzt sagen, was würdest du dir denn noch wünschen? Denn klar, wir werden jetzt von dir, du bist zwar sehr beteiligt an der Entwicklung, aber das bist ja nicht von Microsoft und wirst uns jetzt auch nicht irgendwas sagen, was nicht offiziell ist. Aber zumindest, wenn du jetzt Wünsche äußern dürftest, ich würde zum Beispiel denken, okay, wäre ja schön, wenn auch Bitbucket und GitLab unterstützt werden zum Beispiel, weil doch auch einige Unternehmen die nutzen und momentan könnten die diese Integration halt nicht nutzen mit Power BI. Aber vielleicht hast du ja auch selber noch Wünsche an Microsoft, denn die Gabi war ja auch hier, vielleicht hört sie sich das an. Ja, bewirkt, dass das umgesetzt wird. Wobei, das kannst du auch selbst wahrscheinlich.
Bevor ich das beantworte, noch einen ganz kurzen nachgeschobenen Punkt mit bezüglich Pro versus Premium. Es gibt natürlich seit einiger Zeit auch PPU, Premium per User. was sozusagen dazwischen liegt und was explizit auch kleinere Firmen anspricht, die sich eben nicht Premium-Kapazität leisten können. Und Git-Integration funktioniert auch mit PPU. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und insofern würde ich das definitiv auch empfehlen, selbst wenn man in einem viel kleineren Kontext arbeitet. Ja, also es heißt nicht, dass man dann völlig ausgeschlossen ist. So.
Ja, und mit Fabric wird es ja sowieso auch kleinteiliger. Also selbst so eine Bude wie meine wird sich ja Fabric auch leisten, allein schon wegen der Features. Mm.
Genau. So, jetzt die andere Frage, was ich mir wünschen würde. Also technisch. Also wie du schon hoffentlich mitbekommen hast heute, ne? Bei DevOps muss man immer in zwei verschiedenen Seiten denken. Einmal Technik, einmal Kultur und Prozess. So, technisch, ja, hast du recht. Es sollten andere CI-Systeme von Haus aus unterstützt werden. Was wir insbesondere brauchen, ist Unterstützung für alle Fabric Item Types durch die APIs. Ne? Also da gibt es zwar sehr gute APIs mittlerweile, aber die sind noch ganz in den Anfängen und unterstützen nur zwei oder drei verschiedene Artefakte, wohingegen Fabric irgendwie 10, 15 mal so viele hat. Da ist noch sehr viel zu leisten, was Microsoft angeht. Und ich als Tool-Entwickler warte darauf auch ganz sehnlichst und kann es kaum erwarten. Da steht einiges auf der Roadmap für den Rest dieses Jahres. Also wir nehmen das jetzt in 2024 auf. Ja, da, ich kann nur hoffen, dass es dann wirklich auch schnell passiert. Und die andere große Sache, was die Theorie angeht, da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Industrie als Ganzes, also sozusagen alle Anwender von Power BI, doch im Laufe der Zeit an den Punkt kommen, wo DevOps oder wie man nennt das auch DataOps, wenn es auf Analytik bezogen ist, zum einen breit anerkannt ist, dass zum anderen aber auch die wichtigsten Bestandteile und die wichtigsten Prozesse und die wichtigsten Teile der DevOps-Kultur verbreitet und standardisiert sind. Ne? Also das würde ich mir wirklich wünschen, sodass auch insbesondere kleinere Teams und kleinere Firmen nicht gefordert sind, all ihre Prozesse von Grund auf selber zu erfinden. Das kann nicht Sinn der Sache sein, das kann sich keiner leisten. Da haben wir als Community und auch Microsoft insbesondere natürlich doch einiges zu tun und auch wichtige Aufgaben, um Sachen zu etablieren und zu standardisieren.
Ja, dem kann ich mich ja nur anschließen und ich kann ja nur soweit bestätigen, die Schmerzen sind ja da. Hm. Also wer schon mal irgendwie sich gefragt hat, warum kann ich denn nicht parallel an einer Power BI-Datei arbeiten? Warum muss ich mich da immer absprechen, was da im SharePoint liegt? Warum, wo kommt jetzt dieser Fehler her? Und da muss man gar kein Techie für sein. Ich habe oft das Gefühl, es wird damit nicht begonnen, weil es als zu schwierig empfunden wird. Und ja, ich finde auch Prozessthemen müssen von Tools unterstützt werden. Und das ist aber inzwischen der Fall. Das ist wirklich nicht schwer. So eine Firma wie meine macht das auch mit wenigen Leuten. Und das ist jetzt nicht nur, weil wir alle Techies sind, sondern weil das inzwischen halt wirklich nur ein paar Einstellungen sind. Hm. Deswegen kann ich dann nur ermutigen, wirklich legt einfach los und werdet merken, wie einfach das ist. Ja, und ich würde dann sagen, in diesem Sinne, die letzten Worte, wie immer in diesem Podcast, gehören dir, du kannst einfach sagen, was du möchtest. Bedanken tue ich mich bei dir für deine Zeit. Das musst du jetzt nicht nochmal bei mir machen. Aber du kannst alles weitere loswerden, was du schon immer sagen wolltest.
Ja, vielen Dank. Also ich hoffe, es ist durchgekommen, dass das ein Thema ist, was mir doch extrem am Herzen liegt und wo ich auch mit viel Energie und Freude dabei bin. Und wir haben über PBI Tools gesprochen, was vor vielen Jahren entstanden ist, als es einen ganz zwingenden Grund gab, was als Tool zu entwickeln, was sonst nicht existierte. Ich habe auch gesagt, dass es mittlerweile viele der Sachen, dass die mittlerweile voll unterstützt werden. Aber wir haben, glaube ich, auch gesehen, dass es zum Thema DevOps noch einen weiten Horizont gibt. Insbesondere wenn es um Standardisierung geht und Etablierung von richtig guten Tools und jetzt nur mal so als kleinen Ausblick für die Zuhörer, da bin ich durchaus dran. Und es gibt viele weitere Entwicklungen für PBI-Tools oder Ableger-Tools, die in der Planung sind, die genau in dem Bereich was machen werden. Also ja, schaut einfach, was so kommt. Und ich werde sicherlich noch einiges zum Thema zu sagen haben.
Ja, wenn das mal keine Motivation ist, also folgt unbedingt Matthias, wenn ihr es noch nicht tut. Und ich freue mich ebenfalls auf spannende gemeinsame Projekte und was da alles noch kommt in der Richtung.
Mhm. Dankeschön.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.